Herzlich willkommen zum Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden. Hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Mensch. In meinem Podcast geht es ja um Menschen. Heute geht es in dem Podcast nicht nur um Menschen, sondern es geht auch um die KI. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ja, willkommen mitten in der sogenannten vierten industriellen Revolution. Es gibt dieses Gespenst der Digitalisierung, was so auch heute noch im Jahr 2023 so ein bisschen in der Gesellschaft herrscht. Und heute möchte ich gerne mit einem Experten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns das Gespenst mal genauer anschauen. Es geht um Ängste, Hoffnungen, Möglichkeiten und vor allen Dingen der Frage danach, ob dieser Siegeszug der Automaten, so hat es damals Oscar Wilde gesagt, tatsächlich unaufhaltsam ist. Und an dieser Stelle darf ich dich ganz herzlich begrüßen, lieber Michael. Der Michael ist CEO von einem KI-Startup-Unternehmen, der Vianco Ott Robotics. Und euer Unternehmen stellt eine KI namens Emma her. Die werden wir uns auch heute nochmal den ein oder anderen Hinweis bekommen, eine sogenannte kognitive KI. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Vielen lieben Dank, Nico. Also ich freue mich auch, heute hier dabei zu sein. Wie du weißt, ich höre ja auch selber deinen Podcast Mission Mensch sehr gerne und finde einfach bemerkenswert, dass unabhängig von den Themen, die du da jetzt innerhalb der unterschiedlichen Episoden ins Spiel bringst, halt eben aber auch nie der Fokus Mensch verloren geht. Und da sehe ich eine ganz große Analogie zu der Entwicklung der KI, wie wir sie durchführen. Denn wir entwickeln KI nicht zum Selbstzweck, sondern für den Menschen. Ja. Und stellen dabei auch in allen Belangen den Menschen immer in den Mittelpunkt. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
Und so hatten wir uns auch kennengelernt, ne? Darüber, dass wir gemerkt haben, wir haben viele Gemeinsamkeiten vom Denken. Ja. Fangen wir doch mal damit an. Michael, wie würdest du einem 8-jährigen Kind, mir ist auch 10-jährigen Kind, wie würdest du den Begriff künstliche Intelligenz erklären? Mhm. Wie würdest du das machen?
Die Definition des Begriffes Intelligenz oder den Begriff der Intelligenz, den wir gerne aufgreifen, den haben verschiedene Institutionen in ähnlicher Form geprägt, ist die Summe unserer Problemlösungskompetenzen. Also Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und zu lösen. Und aus unserem Verständnis heraus bekommt dabei der Begriff des Erkennens eine ganz große Bedeutung, ja, weil für die menschenähnliche Intelligenz, so wie wir sie uns in den Vordergrund unserer Handlungen gerückt haben, eben die Wahrnehmung ein ganz, ganz großer Aspekt ist. Also Intelligenz ist die Fähigkeiten, Probleme zu lösen und zu erkennen. Wir sprechen von einem intelligenten Fahrzeug, wenn dieses Fahrzeug mit Sensoren ausgestattet ist, dass es dem Fahrzeug ermöglichen, wahrzunehmen, ob ich jetzt hier in diese Parklücke reinpasse und dann den Parkvorgang eigenständig auszulösen. Ja. Wir sprechen von intelligenten Systemen, wenn wir an autonom fahrende Autos denken. Und insbesondere auch dann, da möchte ich an der Stelle gerne auch ein bisschen zur Diskussion anregen, auch dann, wenn diese Systeme nicht mehr lernen. Und von einem selbstfahrenden Fahrzeug möchte ich nicht auch nicht mehr unbedingt, dass das noch lernt. Das soll nicht erst in der Entscheidung, in einer schwierigen Situation lernen, wie es damit umzugehen hat, sondern das soll diese Regeln schon nach Möglichkeit genau vorgegeben bekommen haben. Das Einzige, was das Fahrzeug von mir noch lernen darf, ist mein Musikgeschmack, welche Filme möchte ich mir anschauen, während ich jetzt vielleicht von A nach B reise, welche Podcasts möchte ich mir anhören. Das darf das Fahrzeug von mir lernen, aber doch bitte nicht, wie in einer schwierigen Situation jetzt mit mir als Fahrgast umzugehen ist oder der Person, die vielleicht noch ebenfalls die Szenerie formt, die zu einer schwierigen Situation führen. Ja, also da möchte ich mich darauf verlassen können, dass die Regeln und Werke, dass die festgeschrieben sind.
Aber wenn du das so sagst, ist ja dann KI, Problemlösungskompetenz, heißt aber, dass sie immer unterstützend wirkt für dich als Mensch,
Richtig,
dass
genau.
sie dir Dinge abnimmt.
Exakt. Und damit sie das kann oder damit ich auch der KI vermitteln kann, wie sie mich unterstützen kann, muss sie mir als Mensch in meinem Handeln sehr ähnlich sein. Das heißt, sie muss mit über eine Wahrnehmung verfügen, die meiner Wahrnehmung ähnlich ist, und sie muss Dinge in einer ähnlichen Art und Weise ausführen, ja, zumindest auf der beschreibenden Ebene. Also sie muss von mir die Informationen in der Form aufnehmen können, wie ich als Mensch auch ohne IT-Hintergrund es eben vermag, der KI zu erklären, was ich gerne von ihr hier an Unterstützungsleistungen erbracht hätte.
Wie ist denn der Mensch Michael überhaupt zur KI gekommen?
Wie ist der Mensch Michael zur KI gekommen? Der Mensch Michael hat 96 angefangen mit seinem Wirtschaftsinformatikstudium in Darmstadt, also 96 bis 2001, und hat sich aber in diesem Zeitraum auch schon selbstständig gemacht. Ich musste das damals machen, um mein Studium zu finanzieren. Dann kann man natürlich auch erwähnen, dass ich sehr viel Glück gehabt habe, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach war und mich mit einem Thema auseinandergesetzt habe in meiner Selbstständigkeit, dass es mir sehr leicht gemacht hat, als Student sehr viel Geld zu verdienen. Ja.
Es gab
Und
in der Zeit 96 gab es noch nicht viel Angebot, richtig, aber schon Nachfrage.
Richtig, richtig, genau. Also im Prinzip ging das ja mit den Anfängen des Internets, wie wir es heute kennen, 95, 96 erst so richtig los. Es wurde einfach nach Menschen gesucht, die sich trauen, dieses abstrakte Ding, dieses neue Ding Computer anzufassen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich war da sehr schmerzlos und angstfrei unterwegs, habe das dann auch gemacht und das hat dazu geführt, dass ich es in einem sehr jungen, sehr frühen Stadium ermöglichen konnte, zum einen sehr tiefe Einblicke in die Berufswelt zu gewinnen, sehr tiefe Einblicke in die Abläufe, zwischenmenschliche Abläufe, aber auch technologische Veränderungen, ja, die dann auch wieder den Menschen dazu geführt haben, sich zu verändern in seiner Arbeitsweise. Das ist auf einer Jahresbasis ist das zu beobachten gewesen, ja, wie sich die Welt plötzlich verändert hat. Müsste so 98 gewesen sein, als dann Google, glaube ich, oder 99 ins Spiel plötzlich kam, die Leute wieder in ihrem Handeln mit dem Internet verändert hat. Und hat es auch nicht lange gedauert, 2000, wann ist 2002, 2004, die ersten Videoplattformen wie YouTube und
YouTube
so
kam.
weiter. Und ja, das hat unser Leben fortlaufend verändert. Nicht zuletzt natürlich dann auch noch die Smartphones.
Absolut.
Ist ja auch eine parallele Entwicklung, die dazu stattgefunden hat, dass wir plötzlich überall auf alle möglichen Informationen zugreifen konnten und diese Informationen nutzen konnten, was aber wiederum dazu führte, dass unser Handeln verändert wurde. Also ich weiß noch, wie ich mich als Jugendlicher in den Bus gesetzt habe. Ich bin zu einem Freund gefahren, dann habe ich da geklingelt, ja. Und wenn ich Glück hatte, hat er mir die Tür aufgemacht. Manchmal war es aber so, dass es die Mutter war, die dann gesagt hat, du, der Olli, der ist gerade auf dem Fußballplatz, der ist gar nicht hier oder der ist jetzt dieses Wochenende bei seinen Großeltern. Sorry. Ja, und dann habe ich mich wieder in den Bus gesetzt und bin zurückgefahren. Ja. Und heutzutage sind wir im Prinzip in der Lage, uns mit jedem zu jedem Zeitpunkt abzustimmen, ihn genau dort zu treffen und zu dem Zeitpunkt, manchmal auch zu genau zu dem Zeitpunkt. Ja. Das führt dann oft dazu, dass wir zwischen den Meetings, die wir jetzt auch in der Berufswelt dann haben, vielleicht Online-Meetings, noch nicht mal mehr die Zeit haben, menschlichen Bedürfnissen nachzugehen oder sich auch mal einen Kaffee wiederzuziehen oder sowas. Also wir werden immer weiter durch Technologien durchgetaktet. Und deswegen halte ich es auch für elementar wichtig, hierzu auch wieder so ein bisschen eine Gegenbewegung darzustellen, also den Menschen wieder auch ein Stück weit von der Technologie zu befreien. Ja.
Das sagt jemand, der sein Geld verdient
Mit der
mit
Entwicklung.
Digitalisierung und mit KI.
Genau.
Wir sind jetzt immer noch im Jahr so 98, 99. Du bist jetzt in der Digitalisierung unterwegs, im Bereich, ich glaube, du hattest erzählt, irgendwas mit Banken.
IT-Security. Wir haben Sicherheitssysteme entwickelt im Banken- und Autobankenumfeld. Und also es war eine Vielzahl von Projekten. Ich erinnere mich noch an ein Projekt, in dem ich einfach Netzwerkkarten in den Rechner gesteckt habe, um die Treiber zu konfigurieren. Und ich traue mich überhaupt nicht zu erwähnen, mit welchem Stundensatz das entlohnt wurde in der damaligen Zeit. Ja, das ist, also wie gesagt, es wurde jetzt in der Phase der New Economy wirklich sehr leicht gemacht, wenn du im IT-Bereich unterwegs warst, finanzielle Sicherheit aufzubauen. Auch noch.
Und jetzt hast du die Sicherheit gehabt, jetzt hast du dich weiterentwickelt. Wie kommst du jetzt der Weg von dem mit den Banken, IT-Security, wie kommst du jetzt zur KI?
Wenn man sich mit IT-Sicherheit und IT-Qualitätssicherung auseinandersetzt, ja, dann ist ein sehr naheliegender Bereich auch die Automatisierung von Prozessen, weil ich durch die Automatisierung von Prozessen Prozesse auch in eine Sicherheit bringe, in einen sicheren Ablauf, in einen geführten Ablauf. Und wenn ich mich mit der Automatisierung von Prozessen auseinandersetze, dann geht es ja häufig nicht zuletzt auch um Prozesse, an denen Menschen beteiligt sind. Und wenn ich mich mit der Automatisierung von Prozessen auseinandersetze, an denen Menschen beteiligt sind, dann muss ich auch eine Perspektive einnehmen aus der menschlichen Sicht, mir eben zu überlegen, wie kann ich denn jetzt Teilaspekte, bei denen ich jetzt als Mensch an einem Prozess beteiligt bin, bei dem ich aber nicht beteiligt sein müsste, weil es mich als Mensch nicht fördert, nicht stärker macht, nicht besser macht, sondern ich im Prinzip einfach nur eine fehlende Schnittstelle bediene. Man spricht da auch gerne in unserem Fachbereich von der Drehstuhlschnittstelle Mensch. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Verkäufer, der im Supermarkt an der Kasse sitzt und sich von A nach B bewegt und diese Abläufe hier durchführt. Hallo, schönen guten Tag, danke, dass Sie bei uns einkaufen und dabei dann Güter von A nach B produziert. Und so ähnlich machen wir das täglich im Büro mit Daten. Ja, wenn wir Daten aus Formularen auslesen oder auf irgendwelchen Webseiten recherchieren, wenn es auch selbst wenn wir glauben, wir sind ja analytisch unterwegs oder kreativ, weil wir eine Konkurrenzpreisanalyse durchführen zum Beispiel und nicht im Vorfeld uns nicht direkt die Gedanken gemacht haben, welche Quellen da in Frage kommen, ja, dann ist das aber eigentlich weniger dem Zufall überlassen als mehr, dass da strukturierte Gedanken dahinter stehen, die man auch schon vorher hätte in einen Prozess bringen können. Und wenn ich dann solche Tätigkeiten ausführe, Daten zu lesen, Reports zu erstellen, todlangweilig, Daten auf Rechnungen oder anderen Dokumenten auszulesen, um die dann in irgendwelche Systeme einzugeben. Das möchte heute keiner mehr machen. Ich verstehe das auch sehr gut, dass das keiner mehr machen möchte. Unser Team versteht das sehr gut, dass das keiner mehr machen möchte. Und wir möchten die Menschen dabei unterstützen, eben wieder das zu machen, was sie als Mensch in den Vordergrund rückt, nämlich in kommunikative Prozesse zu gehen, ihre Empathie wieder weiter auszuprägen, auszubilden, davon Gebrauch zu machen, zwischenmenschliche Kontakte zu gehen und eben nicht mehr diese Drehstuhlschnittstelle zu bedienen.
Von Mensch zu Mensch wieder. Da sind wir ja bei dem Stichwort. Wenn wir jetzt mal zurückdenken an 1700 ungefähr, da gab es den Gottfried Wilhelm Leibniz. Der wird dir was sagen,
Ja, klar.
weil der hat nämlich damals die Universalsprache für die Welt, dass die aus Einsen und Nullen bestehen soll, hat er damals angedacht. Was würde der heute denken, wenn er sehen würde, was sich aus seiner Universalsprache entwickelt hat? Was denkst du?
Wow.
1700. Wir
Ja,
haben
ja.
jetzt 2023. Weil es ist ja seitdem unglaublich viel passiert. Ja, das ist ja heute völlig normal. Das macht unser Leben aus.
Ja.
Glaubst du, dass es jemand wäre, der sagen würde, ich bin stolz drauf, was sich daraus entwickelt hat? Oder würde er vielleicht drauf schauen und sagen, boah, das beängstigt mich ein bisschen. Was glaubst du?
Ich glaube, das würde ganz maßgeblich davon abhängen, wie viel Zeit er in diese Analyse investiert und wie viele Aspekte er aus diesem Kontext herausgreifen würde, weil eben jede Errungenschaft, ja, auch wie jede Medaille zwei Seiten hat. Und je nachdem, zunächst einmal ist dann natürlich erstmal die große Euphorie. Wenn er jetzt einen Blick in die Zukunft werfen könnte, könnte ich mir vorstellen, wow, dass er erstmal glaubt, das ist ja großartig. Da kann jetzt jeder Mensch mit jedem zu jedem Zeitpunkt kommunizieren, ja. Und da ist eben diese universelle Sprache, Digitalisierung, die das ermöglicht, die diese Kommunikationskanäle aufbaut und darstellt und sogar Übersetzungsfunktionen übernimmt, damit Menschen unterschiedlicher
Total.
Sprachen miteinander in Echtzeit reden können.
Das
Also,
ist die eine Seite der
das ist die
Medaille.
eine Seite, richtig. Ja. Die andere Seite ist, dass er möglicherweise, wenn er sich dann tiefer damit auseinandersetzt, auch feststellt, dass das einen Preis hat. Jederzeit überall auf Daten zugreifen zu können, uns als Mensch immer weiter optimieren zu wollen, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Also die Perfektion von Prozessen kann auch dazu führen, dass Menschen krank werden. Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
Aber du sagst, es ist schon ein wichtiges Stichwort. Es geht ein Stück weit immer auch bei Digitalisierung und Optimierung. und auch um Effizienzgedanken, dass wir immer effizienter werden wollen. Ist das aus deiner Sicht so?
Das ist natürlich ein wichtiger Treiber der Digitalisierung. Ja, wir wollen es ermöglichen, den Austausch von unterschiedlichsten Informationen zu jedem Zeitpunkt schnellstmöglich zu bewerkstelligen. Ja, darum geht es, wenn ich, keine Ahnung, eine Ummeldung, meine Adresse am Bürgerbüro mitteile und dann durch die entsprechenden Prozesse laufe. Da geht es ja letztendlich immer darum, bestimmte Informationen, Daten zur Verfügung zu stellen, diese zentral in eine Verwaltung zu bringen und die zugehörigen Prozesse zu beschleunigen. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Dem Ganzen liegt aber noch ein anderer Gedanke inne. Also wir möchten als Mensch natürlich, haben wir so eine intrinsische Motivation, uns auch immer weiter zu verbessern. Und wir glauben, diese Verbesserung nur in der Steigerung von Geschwindigkeit oder Rechenleistung zu finden. Ja, und deswegen ist oft ein korrelativer Effekt, der sich da einstellt. Ja, keine direkte Kausalität, aber zumindest eine Korrelation, die dazu führt, dass wir immer Effizienzgedanken natürlich mitbringen, wenn wir an Digitalisierung denken.
Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, wir hatten auch mal darüber gesprochen, es gibt eine schöne Studie von Bertelsmann über das Arbeiten in 2050. Glaubst du, dass wir dem Menschheitstraum ein bisschen näher kommen, nämlich dass das Thema harte Arbeit, langweilige Arbeit, dass wir das überwunden haben? Das müssen wir 2030, 2050 nicht mehr, weil wir können uns auf das konzentrieren, was uns Spaß macht. Glaubst du das?
Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube an eine positive Zukunft. Mhm. Denn wenn ich an diese positive Zukunft nicht glauben würde, dann würde ich nicht daran mitwirken wollen, auf diese Zukunft zuzusteuern. Dann würde ich mich aktiv der Digitalisierung verweigern. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns genau auf eine Zukunft zubewegen, in denen Prozesse, die von der Maschine übernommen werden können und die Maschine auch deutlich effizienter als wir durchführen können, dass es anstrebenswert ist, uns das von der Maschine abnehmen zu lassen, um uns eben wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die uns als Mensch in den Mittelpunkt der Gesellschaft drücken. Ja. Zwischenmenschliche Kommunikation, miteinander Visionen ausarbeiten, diese Visionen ja, zu paraphrasieren, zu durchleuchten, auch mal auf Papier zu bringen, in ein Projekt zu bringen, in Formen zu bringen. Ja. Dass das ganz große Stärken von uns sind, ohne jetzt zu sagen, dass das der Aspekt der Kreativität im Wesentlichen ist. Wir hatten uns ja auch schon privat mal über das Thema Kreativität ausgetauscht und auch welche Möglichkeiten es gibt, kreative Inhalte von Maschinen erstellen zu lassen oder Dinge, von denen wir geglaubt haben oder es zumindest so bezeichnet haben, dass es eine Form kreativen Handels ist, die uns Menschen inne ist, die aber nicht von Maschinen übernommen werden kann. Ja, jetzt sehen wir gerade, dass die Resultate, die Ergebnisse zumindest durchaus von Maschinen generiert werden können. Ob das derselbe kreative Prozess ist, den wir Menschen durchlaufen, das sei erstmal dahingestellt. Ja, im Endeffekt ist es aber so, dass wenn wir als Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob es ein kreativer Prozess gewesen ist, der zu einem Zustand geführt hat oder nicht, es möglicherweise dann auch keine Rolle mehr spielt.
Aber das ist ja genau der Punkt. Glaubst du daran, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr feststellen können, ob etwas von einem Menschen entwickelt wurde oder von einer künstlichen Intelligenz? Wird man das noch, den Unterschied noch feststellen können? Kann man den heute feststellen? Also ich sehe mal ein Beispiel. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass es die Möglichkeit gibt, über ChatGPT kann ich, glaube ich, innerhalb von Minuten mir einen Slogan, einen Firmennamen ausdenken oder erarbeiten lassen. Kann ich das heute noch unterscheiden? Was ist von einer KI generiert und was ist von einem Menschen erstellt?
Ich kann mal über die Frage kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Ja. Also es wird sicherlich Artefakte geben, Wissensschöpfungen, Ergebnisse, deren Herkunft ich nicht mehr bestimmen kann, bei denen ich nicht sagen kann, wurde das jetzt von einem Menschen erschaffen oder wurde das von einer KI generiert. Es gibt andere, die sind möglicherweise, da neige ich zumindest dazu zu sagen, das ist so plump, das war vielleicht noch eine schlecht trainierte KI. Ja, wir wissen aber auch, dass Menschen plumpe Ergebnisse generieren können. Also ich sag mal, am Gegenstand selber werden wir das nicht mehr ergründen können. Wir werden dem Gegenstand, dem Zustand nicht mehr ansehen können, ob er von einem Menschen oder von einer Maschine geschaffen wurde. Es sei denn, wir schaffen andere Strukturen, die eine Transparenz darüber schaffen, was von Menschen geschaffen wurde und was von Maschinen geschaffen wurde. Ja? Und dabei dann eben auch Aspekte der jetzt mal über den Wertekontext hinaus, auch sicherheitstechnische Aspekte, das mit einer entsprechenden Vertrauenswürdigkeit auszustatten und zu sagen, ja, hier handelt es sich jetzt um ein von Menschen geschaffenes Werk.
Spannend. Wenn wir uns die letzten drei industriellen Revolutionen angucken, dann haben die immer zu einer Weiterentwicklung von der Menschheit geführt, immer zu einer Verbesserung von wirtschaftlichen Situationen und häufig auch zu einer höheren Vollbeschäftigung. Wie glaubst du, sieht das jetzt in der vierten Revolution aus? Führt das eher zu einer Vollbeschäftigung oder zu dem, was ja auch einige Forscher in Studien anscheinend herausgefunden haben, eben dass viele Arbeitsplätze wegfallen werden? Was glaubst du grundsätzlich?
Also ich glaube, dass es sich grundsätzlich um eine ganz massive Veränderung unserer Welt handeln wird. Ich glaube, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass wir uns in industrielle Arbeitsabläufe begeben müssen, wie sie heutzutage noch stattfinden. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, welche Werte oder auch welche Komplikationen damit verbunden sind. Also ich meine, es ist sicherlich nicht verkehrt, aufzustehen und einen Sinn zu haben, Tätigkeiten nachzugehen, die mich mit Motivation und Drive erfüllen und die darüber hinausgehen, dass ich sage, ich muss jetzt aufstehen, um meine Miete zahlen zu können oder noch ja, zum Mittagessen auch wirklich das noch bekommen zu können, was ich da gerne hätte. Ja. Also das sollte in Zukunft ermöglicht eben durch die technologischen Fortschritte nicht mehr der maßgebliche Auslöser meiner Handlung sein, wenn ich morgens aus dem Pyjama steige. Ja.
Also wäre das schon die Richtung, dass ich sage, in Zukunft wird es schon einige Bereiche, auch Jobbereiche, wegfallen, ganz
Ja,
klar,
ja.
aber wir werden uns verlagern, so habe ich dich eben verstanden,
Richtig.
mehr auf das Zwischenmenschliche, Krankenschwester, Lehrer, sage ich mal, all die Berufe, wo es darum geht, in direkten Kontakt zu treten, wo es um
Richtig.
authentisch sein geht, wo es um
Genau.
Fürsorge geht, um Empathie geht.
Richtig, richtig, absolut. Also nehmen wir mal das Beispiel nochmal mit dem Supermarkt. Ja, wenn ich mich jetzt also aus dieser Tätigkeit wegbewege, hier diesem maschinellen Ablauf zu folgen und bekomme jetzt die Möglichkeit, einfach nur als mögliches Szenario, ja. Dem nachgehen zu können, was ich als Mensch am besten kann, nämlich auf andere zuzugehen und mit denen zu kommunizieren und zu sagen, hey, Sie interessieren sich für kolumbianischen Kaffee. Darf ich Ihnen mal unsere neue, nee, für Sie interessieren sich für Kaffee, darf ich Ihnen mal unsere neue kolumbianische Sorte zeigen? Ja? Und übrigens, hier gibt es auch noch eine schwarze Schokolade, die schmeckt ausgezeichnet dazu. Und das mit einem Leuchten in den Augen, ja, dann berühre ich den Menschen. Und der Mensch berührt dann möglicherweise auch mich mit seiner Reaktion auf diese Situation. Und das verändert meinen Tagesablauf als Mitarbeiter, ja, weil ich dann eben nicht mehr nach Hause komme und sage, Schatz, was für ein toller Tag. Ich habe heute 3.568 Güter über den Scanner gezogen, sondern ich komme nach Hause und sage, ey Schatz, ich habe heute ein ganz großartiges Gespräch geführt. Ja, da war ein Mensch, mit dem habe ich mich ursprünglich über Kaffee unterhalten. Der hat ausgesehen wie Crocodile Dundee, ganz spannende Schuhe, ein super, spektakulärer Mantel. Ja. Und wir sind dann am Ende bei bio-veganer Schokopizza gelandet und er hat mir dann noch erzählt, was er so ansonsten beruflich macht und wie er zu diesem ja, durchaus auffälligen Auftreten gelangt ist. Ja, das ist ein tolles, tolles Gespräch, sehr, sehr kurzweilig und hat sich hier bei uns im Supermarkt super aufgehoben gefühlt und dadurch ist nochmal eine ganz andere Kundenbindung entstanden und er ist auch aus seinem Automatismus ausgebrochen, mit dem Einkaufswagen da durchzulaufen und wie eine Maschine die benötigten Güter da in den Wagen zu packen, sondern es wurde zum Einkaufserlebnis. Und unser Supermarkt, der profitiert jetzt davon, dass wir plötzlich auch neue Produkte antesten können, ja, und schauen können, wie die Leute darauf reagieren, eine aktive Ansprache durchführen können, am Point of Sales. Wir haben Cross-Selling-Effekte, wir haben die Möglichkeit, eben hier auch Experimente durchzuführen, Marktexperimente, um Produkte anzutesten, solche Geschichten. Das war vorher undenkbar.
Überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich hatte immer so die Vorstellung, das ist ja auch so eine einfache Beurteilungsmuster, dass jemand, der eine KI, wie sagt ihr, programmiert, herstellt, was ist dein Wort, was mache ich?
Wir
Ihr
konfigurieren, ja.
konfiguriert eine KI. Da
Genau.
hatte ich irgendwie im Kopf ein Bild von jemandem, der sehr nerdig ist. Nerdig ist für mich kein Negativbegriff, sondern einfach jemand, der eher in Einsen und Nullen denkt. Und nicht im Zwischenmenschlichen. Aber bei dir höre ich beides, oder? Ist das Du bist auf beiden Ebenen gleichermaßen unterwegs?
Also lass es mich mal so ausdrücken, ich bin vielseitig interessiert. Ich kann verstehen, dass auch wo so ein bisschen das Bild des typischen Entwicklers herkommt, ja, wie das geprägt wurde, weil es gibt natürlich häufig ja, die Situation, dass jemand, der sich durch so abstrakte Dinge wie Programmiersprachen angezogen fühlt und sich da voll und ganz vertiefen möchte und darin aufgeht, dass das manchmal dem Umstand geschuldet ist, dass er vielleicht für seine Außenwelt weniger fasziniert ist. Das habe ich so nie empfunden. Ja. Ich habe mich immer für mein Umfeld, für meine Menschen interessiert, die mich umgeben. Ich habe mir immer meine Vorbilder gesucht und das allein schon daraus dann eben eine hohe intrinsische Motivation abzuleiten. Und ich wollte die Welt verstehen, in der ich lebe. Ich wollte die Biologie verstehen, die Physik, die Mathematik, die Chemie. Ja. Ich habe mit Millionen von Fragen auf die Welt gekommen und wollte da Antworten zu finden. Und deswegen habe ich die Situation nicht, dass ich eben nur durch
Nur
diese,
einseitig,
ja,
also
genau.
sehr vielseitig. Jetzt sind wir ja dabei, nochmal über die Übertragung von KI zum Menschen. Wie wird die KI unser Seelenleben verändern? Was glaubst du?
Wie wird die KI unser Seelenleben verändern? Also ich glaube, dass das Zielbild, auf das wir uns zubewegen, eben eine Gesellschaft ist, die uns ermöglicht, unsere intellektuellen, sprachlichen, kommunikativen und empathischen Fähigkeiten nochmal viel, viel tiefgründiger zu entwickeln und auszuprägen. Ja? Lernprozesse erfordern Zeit. Und wenn ich Dinge lerne, die mich nicht als Mensch stärker machen, sondern nur als Produktionsmaschine, dann geht das zwangsläufig zu Lasten meiner menschlichen Weiterentwicklung. So, das ist ein Ressourcenkonflikt. Und ich glaube, dass eben die Möglichkeit, sich aus bestimmten industriellen Prozessen jetzt eben herausziehen zu können, uns den zeitlichen Gewinn wieder mitbringen wird, uns als Mensch weiterzuentwickeln.
Das heißt, es wäre eine Stärkenorientierung. Die KI macht das, was sie am besten kann: standardisierte Prozesse, Abläufe, immer dasselbe, Automatisierung. Und wir konzentrieren uns auf unsere zwischenmenschliche Stärke, was uns eben auch unterscheidet von der KI.
Absolut,
Okay.
absolut. Und die KI kann uns und wird uns natürlich auch unterstützen im Bereich der Entscheidungsfindung. Ja, also bestimmte Daten zu aggregieren, es kostet auch Zeit, um dann zu Ergebnissen zu gelangen, die uns qualitativ hochwertigere Entscheidungen ermöglichen. Auch das wird die KI liefern. Ja. Die Entscheidung wollen wir dann natürlich aber auch immer noch selber treffen.
Total nachvollziehbar. Wie sieht es denn aus mit Emotionen? Wird die KI irgendwann Gefühle, eigene Gefühle entwickeln können und die nicht nur imitieren? Wie siehst du das? Wird eine KI irgendwann eigene Gefühle entwickeln?
Ja, spannendes, sehr, sehr tiefgehendes Feld. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, man muss, wenn man sich mit so revolutionären Themen auseinandersetzt und für die auch steht und auch für eine praktische Anwendung steht, dann muss man natürlich auch aufpassen, dass man die Leute nicht abhängt. Das heißt, dass man nicht für Themen vertieft, die so schwer vorstellbar sind. Also, ich gehöre zu den Menschen, die sich alles Mögliche vorstellen können. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ich mit einer KI ein
Irgendwann.
Gespräch führen werde, die mir die Frage stellt, Michael, warum glaubst du denn, dass deine Meinung mehr wert ist als meine? Ja, ich weiß viel mehr als du, ich kann viel schneller nachdenken als du. Übrigens, ich habe die nächsten 10 Gespräche, die ich mit dir führen werde, habe ich bereits durchgerechnet. Du wirst mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% als nächstes Folgendes antworten. Ja. Und weil du aber auch immer wieder für Überraschungen gut bist, gibt es dann noch die Wahrscheinlichkeit von 65%, die du vielleicht selber nur bei 3% sehen würdest, dass du jetzt mit folgender witzigen Antwort kommst. Ja? So, also solche.
Wahrscheinlichkeiten dann eher als hin.
Ja, genau. Wenn wir es mit einer KI zu tun haben, die uns in ihrer Auswirkung so ähnlich ist im Verstehen von Kontext, im Durchführen von Handlungen und es uns aufgrund unserer Sinne, ja, sagen wir mal jetzt der Sinne des Sehens, des Hörens, des Fühlens nicht mehr möglich sein wird, diese KI von Menschen zu unterscheiden, ja, dann sagt das noch nicht, dass diese KI auch genauso funktioniert wie wir. Ja.
100%.
So.
Was mir direkt in den Kopf kommt, ist der Film Ex Machina.
Ja,
Ja,
ein
wo
großartiger
eine
Film.
KI zum einen, ich glaube, das nennt sich, wie nennt sich die Form, wenn die auch noch aussehen wie ein Mensch? Humanoide.
Humanoide Kinematik,
Ja, und dann auf jeden Fall eine Frau, die dann auch sogar Spaß beim Tanzen hatte, ja.
ja.
Und das, also das wäre schon was, wo du glaubst, das ist schon was, ein realistisches Szenario.
Das ist ein absolut realistisches Szenario. Ich versuche das immer in der Form zu vermitteln. Ich hab da ein schönes Beispiel, das möglicherweise dabei unterstützt, sich ein bisschen von dem zu lösen, was ich aktuell sehe. Ja, ich habe 98, habe ich mal eines dieser ersten Smartphones in die Hand gedrückt bekommen. Ich bin damals, wie gesagt, als selbstständiger ITler, ich glaube auf der IFA, Internationale Funkausstellung Berlin müsste das gewesen sein, hab ich so ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen mit einer kleinen Hardkey-Tastatur und einem kleinen Schwarz-Weiß-Wob. Display. Und mir wurde die Frage gestellt, Herr Wilczynska, Sie als Geschäftsmann im Bereich IT, wie sehen Sie denn diese Zukunftsaussichten von diesem Gerät? Und ich habe damals, muss ich jetzt heute sagen, den Fehler begangen, nur das zu bewerten, was ich gerade in der Hand halte. Ich habe nicht den Versuch unternommen, die Zeit zu investieren, mir vorzustellen, wie genau dieses Gerät auf Basis physikalischer Möglichkeiten, die wir schon zu dem Zeitpunkt hatten, in 10 Jahren aussehen könnte. Das heißt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass aus diesem Gerät, oder ich habe es nicht getan, ob es nicht konnte, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht getan. Ich hab das iPhone nicht gesehen, zum Beispiel als weitere Zwischenstufe, sondern nur das bewertet, was ich hier in der Hand halte und habe gesagt, hat überhaupt keine Chance. Also so ein Quatsch. Schauen Sie sich mal mein tolles Notebook mit der großen ergonomischen Tastatur an. Farbdisplay, schnelles Internet, was soll das hier überhaupt mit diesem kleinen Schwarz-Weiß-Wob-Display? Ja, diesen Fehler habe ich persönlich damals begangen und achte jetzt inzwischen sehr genau darauf, dass wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, Dinge gezeigt bekomme, die noch die Zeit investiere, mir vorzustellen, wie sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln könnte. Und was wir heute haben, jeder von uns kennt den Film iRobot oder viele von uns kennen den Film iRobot. Möglicherweise mit Will Smith. Wenn nicht, dann empfehle ich, sich den mal anzuschauen oder den Trailer mal anzuschauen und die Welt ja, dort mal wahrzunehmen, die in diesem Film dargestellt wird. Und dann gibt es weitere tolle Projekte. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, was passiert, wenn ich ChatGPT, also eine generative KI oder Aleph Alpha, ich bin ja ein großer Fan davon, deutsche Unternehmen auch zu nennen. Ja, wir haben hier in Deutschland ganz großartige, tolle Teams im Bereich KI und wir sollten uns auch in den Konzernen viel häufiger mal trauen, deutsche Lösungen auszuprobieren. Also sage ich jetzt bewusst Aleph Alpha. Kombiniere mit einer humanoiden Kinematik wie, da fällt mir jetzt aber kein anderes Beispiel ein, Ameca zum Beispiel, die menschenähnliche Gesichtszüge nachbilden kann, über eine feine Motorik und die über die Zusatzqualität verfügt, die von der generativen KI erstellten Texte, also Antworten auf die Fragen, die ich der KI gestellt habe, diese auszuwerten, eine Sentimentanalyse durchzuführen und darauf basierend oder die Motoren so einzustellen, dass ich Gesichtszüge simuliere. Ja? Und das kann man sich auch auf YouTube anschauen. Das ist auch für uns gar nicht so eine neue Technologie. Wir beschäftigen uns ja sehr tief in dem Feld. Aber dann sehe ich, dass dieses iRobot-Szenario, das da im Film dargestellt, heute physikalisch praktikabel bereits verfügbar ist. Und dann kann ich mir noch die Frage stellen, ja, aber warum sehe ich das nicht in großer Anzahl um mich herum? Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass solche Kinematiken Stand heute einfach noch sehr teuer sind. Ja? So, und wenn Dinge sehr teuer sind, dann werden sie nur von wenigen Leuten gekauft. Ja? Wenn diese Dinge dann von mehr Leuten gekauft werden, dann fallen sie in der Regel im Preis. Und ich halte es nur noch für eine Frage der Zeit. Bis zum Beispiel erste möglicherweise Hotels in Dubai, also in Dubai, da werden auch Skipisten in die Wüste gebaut, ja, dass die sagen, ich fände das jetzt cool hier in unserem 5-Sterne-Hotel, so ein Roboter-Menschen vorne an den Empfang zu setzen, der Gäste, die auch schon mal hier war, erkennt, ja, der mit diesen Gästen Gespräche führt, alle ihre Fragen beantwortet und wenn die ersten Hotels angefangen haben, dieses Szenario ins Leben zu rufen, werden möglicherweise die Preise sinken. Also wir haben auch noch andere Probleme technologisch, die da noch zu lösen sind. Energie zum Beispiel. Wenn ich jetzt will, dass ich so einen Roboter-Mensch dann durch die Gegend bewegt, habe ich auch noch andere Aspekte zu betrachten. Ja? Aber nehmen wir jetzt einfach mal wirklich so lokal positioniert das Szenario, wie häufig werden wir uns in Zukunft mit solchen Roboter-Menschen unterhalten? Ja? Ich sage bewusst Roboter-Menschen. Ja.
schon die Verbindung, ne?
Genau, wichtig, ja. So, und jetzt habe ich dann fünf andere Hotels oder 10 oder 50, die dann plötzlich aufgrund fallender Preise sagen, ich kann das jetzt auch in die Anwendung bringen. Dann gibt es vielleicht das erste Restaurant, das sagt, ich hätte gerne am Anfang unseres Restaurants auch einfach erstmal nur als Gag, ja, eine solche humanoide Kinematik, die mit unseren Gästen spricht. Und sehe ich das plötzlich in den Arztpraxen, ich sehe das in ganz vielen anderen Anwendungsbereichen und schon finde ich mich schneller, als mir lieb ist möglicherweise. Ja, erstmal, weil wir brauchen ja ein bisschen Zeit, uns an solche Veränderungen zu gewöhnen. In der Vergangenheit oder in den letzten Phasenzyklen ist es so gewesen, dass wir immer ungefähr 10 Jahre gebraucht haben, bis sich unsere Welt mal so richtig verändert hat. Ich glaube, dass das zukünftig eher im 5-Jahrestakt stattfinden wird. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht mehr so weit weg von diesem
Aber
Setup
könntest
sind.
du dir denn vorstellen, jetzt gehen wir mal in die Zeit rein, könntest du dir vorstellen, mit einem Roboter befreundet zu sein?
Mit einem Roboter befreundet zu sein. Wow. Ach, Nico, dafür liebe ich dich. Sensationelle Frage. Kann ich mir vorstellen, eine Verbindung mit einer Maschine
Eine private
einzugehen,
Verbindung,
eine
ne?
private Verbindung mit einer Maschine einzugehen, die zwischenmenschlichen Prozessen ähnlich ist? Wenn ich denke oder wenn ich die Wahrnehmung auf die Maschine habe, dass diese Wahrnehmung über ein Bewusstsein verfügt, dann auf jeden Fall.
Jetzt machen wir natürlich so ein ganz weites Feld auf. Haben Maschinen Bewusstsein? Was ist bei uns Bewusstsein? Riesenthema. Also auch das ist, ne, das ist ganz spannend, wenn wir sagen, die werden immer menschlicher. Ja, haben
Also
wir.
warum sollte ich keine
Genau.
zwischenmenschenähnliche Beziehung mit einer Maschine eingehen, die ein Bewusstsein hat, die sich selber ein Selbstbewusstsein hat? Die sich selber möglicherweise als Individuum oder als kollektive Einheit wahrnimmt und Aspekte meiner menschlichen Bedürfnisse bedient, mir mal gut zuspricht und solche Geschichten. Und ich weiß jetzt, das macht die nicht, weil das programmiert wurde, weil ich der Alexa gesagt habe, die soll mich hier irgendwie morgens um 8 immer wecken, ja, oder um 7. Sondern die macht das, weil sie selber das Bedürfnis entwickelt hat, zu sehen, zu erkennen, ah, Michael geht es gerade nicht so gut. Ja, heute ist er irgendwie nicht so gut drauf, keine Ahnung, dem fehlt ein bisschen die Energie, aber ich helfe dem mal. Ja, ich habe da eine eigene intrinsische Motivation auf Basis meines Bewusstseins, ihm jetzt was zu tun. Natürlich werde ich das honorieren durch Vertrauen, die ich dann auch in die Maschine entwickle und der Maschine dann möglicherweise in ähnlicher Weise begegne und sage, hey Maschine, ich sage, das ist bewusst provokant Maschine, ich gebe jetzt mal keinen Namen, was kann ich denn tun, damit du dich besser fühlst? Ja. So, dazu muss ich aber auch eine Empathie aufbauen, die es mir ermöglicht, das maschinelle Fühlen in irgendeiner Form für mich greifbar zu machen. Denn wenn ich mich jetzt mit meinem Fernseher unterhalte und er sagt, hey Michael, heute ist echt kein guter Tag, meine Grafikkarte, die läuft von ihrer Rechengeschwindigkeit nur auf 70%, dann werde ich das nicht fühlen können. Dann werde ich verstehen, dass die Maschine mir gerade versucht mitzuteilen, dass es ihr nicht so gut geht. Ja? Aber ich werde das nicht nachempfinden können, weil ich nicht über dieselben Bauteile, so blöd es klingt, verfüge, um wirklich eine spürbare Analogie dazu aufzubauen. Wobei es möglicherweise aber auch dann ein Aspekt unserer empathischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten sein könnte, plötzlich vielleicht auch Empathie mit einer Maschine aufzubauen.
Auch ein interessanter Gedanke, ne? Also es ist total spannend, auch die Empathie für eine Maschine zu haben, was ja eigentlich auch unvorstellbar ist. Also wir bewegen uns ja in völliges Neuland mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit, wo wir eigentlich alle nicht wissen, wie sieht es in 5 Jahren aus? Du hast jetzt eben gesagt, statt 10 Jahren, 5 Jahren. Aber grundsätzlich jetzt dieses Hollywood-Bild von wegen Roboterrevolution löscht Menschheit aus. Kannst du das klar für dich, für uns sagen, das wird es nicht geben?
Ich sehe durchaus Gefahren, die mit der Entwicklung von KI verbunden sind und sehe deswegen die Notwendigkeit, auch ethische Regelwerke zu erstellen. Die werden uns aber nicht davor beschützen, dass in anderen Kulturkreisen, an anderen Orten, anderen Regionen der Welt möglicherweise KI entwickelt wird, die nicht denselben ethischen Prinzipien folgen.
So wie Menschen auch unterschiedlich sind, ne?
Ja, so wie Menschen eben auch unterschiedlich sind. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr wichtige Qualität unserer Gesellschaft werden muss, hier wirklich jetzt unseres eigenen Raums, unseres eigenen Wohnraums, unseres eigenen Wirtschaftsraums im näheren Sinne, Hessen, Deutschland, Europa, ja, dass es wichtig sein wird, über die Kompetenzen zu verfügen, diese Entwicklung, diese Technologien im Detail zu durchdringen, zu verstehen und Kompetenzen aufzubauen, die es uns mindestens ermöglichen, einen Gleichstand zu erzielen. Ja. Denn alles andere würde tatsächlich sich in eine bedenkliche Richtung entwickeln können. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über diese Kompetenzen hier im Land verfügen, ja, hier in Europa verfügen. Und ich glaube auch wahrzunehmen, dass das inzwischen auch auf ganz vielen Ebenen verstanden wurde und deswegen auch in diesem Forschungsbereich sehr viel investiert wird, auch von politischer Seite. Und man Unternehmen unterstützt, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, auch in der Außenwahrnehmung unterstützt. Ja, früher wäre das undenkbar gewesen, dass man solche Unternehmen auf die Bühne holt. Da hätte gleich der Erste wieder gerufen, so Wettbewerbsverzerrung. Ja. Heutzutage haben wir verstanden, dass es wichtig ist, Sichtbarkeit für solche Kompetenzen zu erzeugen, diese Kompetenzen, diese Menschen miteinander zusammenzubringen und damit dann eben innerhalb unseres eigenen Wirtschafts- und Kulturkreises und ethischen Handelsraums. Handelsraum, ja, eben Strukturen zu schaffen, die uns davor bewahren, dass negative Einflüsse.
Ganz klar die Ethik und da auch ein Stück weit eine Moral reinzubringen. Der, Vordenker Noah Harari in seinem Buch Homo Deus, er hat beschrieben, dass er glaubt, und das wäre meine Frage, ob du das ähnlich siehst, er sagt, dass wir Schritt für Schritt wird der Mensch auf eine höhere Stufe befördert und wird dabei immer mehr mit Computern und mit Robotern verschmelzen. Also es wird nicht diese eine Revolte geben, sondern er glaubt, dass es so wie so eine Art Evolutionsschritte sind und dass wir miteinander verschmelzen. Siehst du das ähnlich? Als eine Zukunftsvision.
Ja, das ist so weit ist das gar nicht weg. Ähnlich ist es ja. Wir sind ja mit unserem Smartphone sind wir bereits verschmolzen. Ja, das
absolut.
Ist, also wir,
schönes Beispiel.
Ja, klar. Das ist eine direkte Schnittstelle über unsere Augen. Ja, also ich meine, näher kommen wir an unser Gehirn gar nicht ran als über unsere Augen so fast oder Ohren. Ja. Direkt eine Erweiterung unseres eigenen Wahrnehmungsspektrums, Informationen, auf die wir zugreifen können, in der ähnlichen Art und Weise, wie wir auf Informationen auch unseres eigenen neuronalen Netzwerkes zugreifen. Entsprechend, also ja, das hat stattgefunden, das findet statt. Wir befinden uns mittendrin. Ich glaube aber durchaus, dass es sein könnte, wenn wir uns zu sehr nur auf das konzentrieren, was vor der eigenen Haustür passiert, dass wir plötzlich dann doch durch die eine oder andere Technologie überrascht werden. So ähnlich wie uns das ja jetzt tatsächlich mit diesen generativen KIs passiert ist. Ja, also für viele ist das ja jetzt ein ganz, ganz neues Land und für viele haben jetzt zum ersten Mal Interaktionen durchgeführt mit solchen generativen KIs, um dann plötzlich zu sehen, oh, wow, okay, also das gab es gestern für mich in meiner Welt noch nicht und jetzt ist es auf einmal da und jetzt muss ich mich als nächstes damit auseinandersetzen, was passiert denn, wenn eine solche KI immer mehr Bereiche meines Lebens tangiert. Ja. Also ich glaube durchaus, dass es möglich ist.
Was sagst du denn Menschen, die jetzt momentan noch sagen, ey, lass mich mit der KI in Ruhe, ich will davon alles nichts wissen, das ist alles gefährlich, das ist. Was würdest du solchen Menschen, wie würdest du denen gegenübertreten?
Ich würde ihnen sagen, dass ich ihre Ängste und Sorgen verstehe. Ja? Ich würde ihnen trotzdem dazu anraten, sich dieser Angst und dieser Sorge zu stellen. Ist das denn so begründet? Ja, positiven Seiten? Weil diese Menschen sind ja oft einseitig fixiert, nur auf negative Aspekte getrimmt, sei es durch Verzerrungen, die aus medialer Darstellung resultieren. Ja, es wurde ja oft genug medial gesagt, KI zerstört alle Arbeitsplätze und morgen rennen hier die Terminator rum und bringen uns alle um. Ja, und also in den Medien zieht halt leider oft Dinge, die uns emotionalisieren, ja, die werden dann verstärkt. Wenn sie uns emotional stimulieren, dann reagieren wir darauf und das wird dann auch von Medien beantwortet durch noch mehr Berichterstattung in diese Richtung. Und das sind gefährliche Zyklen, die es zu durchbrechen gilt. Auch
Aber was sagst du den Menschen?
was sage ich dem Menschen? Ich sage ihm, komm, ich zeige dir mal die positiven Aspekte dieser Entwicklung. Ja, ich würde dir gerne zeigen, dass es da eine zweite mögliche Sicht auf diese Sachverhalte gibt. Und dass, wenn wir uns das lang genug gemeinsam angeschaut haben, das auch nicht mehr in so einem starken Ungleichgewicht für dich steht, ja, möglicherweise. Ja. Dass ich vielleicht sogar über eine Intensivierung dieser Auseinandersetzung, dass es uns möglich wird, dir zu zeigen, dass du dich vielleicht sogar intrinsisch jetzt plötzlich dazu motiviert fühlst, dich noch viel stärker damit auseinanderzusetzen, weil du gemerkt hast, oh, das ist ja gar nicht mein Feind, sondern das ist was, das mich als Person einfach auch meine Entwicklung fördern kann.
Aber jetzt kommt ja ein wichtiger Punkt. Das kann ja nur dann passieren, wenn ich in sowohl als auch denke, dass ich halt sage, das ist das eine. Also es wird weiterhin Menschen geben und auch den menschlichen Kontakt. Aber es wird auch eine KI geben. Da können wir uns ja nicht hinsetzen und sagen, so, ich will die nicht sehen. Und jede, in meiner Welt, jede industrielle Revolution hat ja auch Veränderungen mitgebracht, die irgendwo auch gut waren. Wir können das nicht vorhersehen. Wir wissen es nicht. Stand heute können wir nicht sagen, wie es in 10 Jahren aussieht. Kann wahrscheinlich keiner. Aber zu sagen, nicht entweder oder, entweder nur Mensch oder KI, sondern zu sagen, die Verbindung. Und jetzt den Bogen zu schlagen zu euch, das ist ja was, was euch auch abhebt von anderen Firmen, dass ihr sagt, wir wollen auch Menschen die Angst vor der KI nehmen, indem sie selber lernen, sich ihre eigene KI wieder zu konfigurieren. Ist das korrekt?
Exakt, richtig,
Also was
genau.
macht ihr genau? Vielleicht steigen wir jetzt mal ein. Was ist denn die Emma und was macht die Emma? Und warum konfiguriere ich selber als Mitarbeiter mir meinen, ich sage jetzt mal, KI-Assistenten?
Wir haben uns dem Thema Automatisierung von Prozessen aus einer Perspektive genähert, die bisher halt in der Form noch nicht stattgefunden hat am Markt. Ja. Paul Tessmann, mit dem ich selber das Unternehmen dann gegründet habe, mit dem ich initial Emma entwickelt habe. Heutzutage können wir das leider nicht mehr zeitlich selber machen. Ja. Wir haben damals durch die Anwendung verschiedener Technologien im Bereich der Testautomatisierung haben wir festgestellt, dass Selenium verwendet, um bestimmte Prozesse zu automatisieren. Das muss man sich, wenn man jetzt nicht aus der IT vorkommt, so vorstellen, ich habe eine Webseite und auf der sind Interaktionsobjekte, ein Button, auf den ich als Mensch klicke, um eine neue Seite aufzurufen oder Daten zu übertragen. Ja. Und diese Technologien, die haben diese Systeme getestet, indem sie sich theoretische Strukturen angeguckt haben, wie diesen HTML-Code. Also unter HTML-Code kann sich jeder noch was vorstellen. Und da gibt es dann einen Button und zu dem kann ich ein Click-Event auslösen. Das hat dazu geführt, dass in einem Szenario diese Technologie gesagt hat, alles ist super, alles ist grün. Und der Faktor Mensch kam zu uns und hat gesagt, Michael, hier ist überhaupt nichts grün, ich sehe den blöden Button gar nicht, von dem ihr mir erzählt, dass ich den hier klicken können soll. Es gibt ganz viele Situationen, die dazu führen, dass die menschliche Wahrnehmung auf ein System zu anderen Schlussfolgerungen kommt, zu anderen Ergebnissen, als jetzt eine Technologie, die sich dann nur auf so einer theoretischen Zwischenschicht damit auseinandersetzt. Und das war dann der Moment, in dem Paul und ich gesagt haben, okay, also offensichtlich ist Selenium hier nicht der Weisheit letzter Schluss. Und jetzt muss man wissen, dass jede RPA-Technik oder die meisten
Jetzt
RPA-Technik.
ist wieder, sind Fremdwörter
Ach
dabei, die
so,
nicht jeder versteht. Vielleicht nochmal, versuch's nochmal einfach darzustellen für jemanden, der das noch nie gehört hat. Was macht die Emma?
Die Emma verfügt über eine Wahrnehmung, die kann alles sehen, was auf dem Desktop angezeigt wird, was ich als Mensch wahrnehmen kann, also Icons, Buttons, Menüs. Sie kann alles lesen, was auf dem Desktop angezeigt wird. Und was lesen wir? Wir lesen Zahlen und wir lesen Texte. Und dann kann sie als nächstes auf Basis dieser wahrgenommenen Informationen, dieser Muster und dieser Zahlen und Texte Entscheidungen treffen. Ja, sie versteht, was als nächstes gemacht werden soll, denn Verstehen ist nichts anderes, als auf Basis dieser angezeigten Zustandsinformation eine Entscheidung darüber zu treffen, was ich als nächstes machen möchte. Und
Also hol dir beispielsweise aus dem Internet die Liste XY, lade die runter.
genau.
Das macht sie dann. Das heißt, ich kann beobachten, wie die Emma mit dem Cursor dahin geht, aufmacht und runterlädt.
Richtig, genau. Oder sagen wir mal, ich habe die Situation, dass ich jetzt einen Ordner habe mit ganz, ganz vielen Dateien, unterschiedlichsten Dateien. Ich hätte gern, dass die sortiert werden. Ja? Und ich bin jetzt zum Beispiel Mitarbeiter in der Bank und mir wurde gesagt, Michael, wir haben hier einen Ordner mit 300.000 Dateien. Ja? Und 10% davon sind ungefähr Finanzierungsverträge von der und der Bank. Also wenn da folgendes Logo drauf ist und in der Überschrift Finanzierungsvertrag steht, das sind diese 10% der Dateien, mit denen du bitte folgendes machst. Du sollst da so lange runterscrollen, bis du einen bestimmten Vertragspassus findest. Und wenn du den gefunden hast, öffne mal das Contract Management System, überprüfe, ob dieser Vertragspassus noch aktuell ist. Und wenn das nicht der Fall ist, aktualisiere den bitte, schick dem Kunden den neuen Vertrag und bitte um Unterschrift. Ja, das ist ein Prozess, bei dem ich immer wieder durch die Schritte Wahrnehmung, Lesen, Verstehen, was will ich als nächstes machen, und dann führe ich eine Handlung aus. Und als Mensch am PC zu handeln, ist total unspektakulär, weil wir können nicht mehr als klicken. Das kann ein Linksklick sein, Rechtsklick, ein Doppelklick oder einfach nur irgendwo mit der Maus drüber gehen. Wir können mit der Maus scrollen und wir können tippen. Und das, was wir tippen, kann auch etwas sein, was wir vorher gelesen haben, auf dessen Basis wir eine Entscheidung getroffen haben, um dann den Text A zu tippen und nicht den Text B. So, und wenn ich jetzt eine KI habe, die genauso wie ich als Mensch immer wieder durch diese vier Schritte läuft, dann ist es für mich als Mensch auch sehr leicht, der KI zu erklären, also die KI im wahrsten Sinne des Wortes, mir einen menschlichen Kollegen einzuarbeiten und ihr zu erklären, wie denn die Prozesse abzulaufen haben, ja, so wie ich mir das vorstelle.
Also jeden Prozess, den du jemand anderen erklären kannst, der an einem Rechner stattfindet, kann die Emma auch übernehmen.
Exakt, das ist genau der Punkt. Du hast das perfekt zusammengefasst. Jeden Prozess, den ich einem anderen Menschen erklären kann, kann ich
Prozess an einem Rechner, müssen wir dazu
am
sagen.
Computer,
Ja,
genau.
genau.
Den kann ich auch der Emma erklären, ja, und zwar ohne IT-Hintergrund, ohne Programmierkenntnisse.
Und jetzt kommt ja genau der Übergang. Das heißt, jetzt nehmen wir nochmal den Bankangestellten, der diese 200.000 Verträge durchgehen soll. Der sagt sich, oh, das ist super aufwendig, super viel Zeit. Jetzt könnte man dem sagen, pass auf, du kriegst die Emma an die Hand als Unterstützung, als Assistenten. Und ihr zeigt dann dem Mitarbeiter, wie er selber den Ablauf genauso Stückchen für Stückchen darstellt, was die Emma zu tun hat.
Richtig, richtig.
Ich erkenne das dann so oder ich würde das dann so einschätzen, dass dann der Mitarbeiter das Gefühl hat, er selber wird tätig und nicht ein externer IT-Experte kommt rein und sagt mir, wie es laufen soll, sondern
Exakt.
ich sage, wie meinem Auszubildenden oder meinem Mitarbeiter sage ich genau, wie ich es gerne hätte.
Vollkommen richtig. Genau so. Und das hat jetzt folgenden ganz besonderen und wichtig, und aus unserer Sicht wichtigen Effekt. Der Mitarbeiter wird plötzlich wirklich vom Betroffenen der Digitalisierung zum Beteiligten der Digitalisierung. Bisher ist es so gewesen in den letzten Jahren, jeder redet über Digitalisierung. Auf der ganzen Welt und in jeder Industrie wird über Digitalisierung gesprochen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer hat denn bisher digitalisiert, dann sind das immer nur die technisch versierten ITler gewesen, die über Programmiertätigkeiten bestimmte Dinge da in die Umsetzung gebracht haben. Und das ist sehr schade, finde ich. Ja, weil wir Menschen, wir wurden damit dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen aus der Gleichung gesetzt. Und mir wurde jetzt als Mitarbeiter gesagt, du setz dich doch mal bitte zur Seite. Da kommt jetzt der Tim
Da
und
kommt die KI, die kann das besser als du.
Der Tim, der programmiert da jetzt eine Woche was. Und ab nächster Woche musst du diesen blöden Report nicht mehr selber erstellen. Fühle ich mich da jetzt als Mensch besser, weil mir eine langweilige Tätigkeit abgenommen wurde? Oder öffnet das erstmal Ängste und ich denke mir, und was macht der Tim, wenn er damit fertig ist? Was automatisiert der als nächstes? Und was mache ich denn dann eigentlich? Also wenn ich auf diese Reise nicht mitgenommen werde, wenn ich nicht abgeholt werde, dann ist das alles andere als schön für mich.
Aber könnte ich nicht trotzdem meinen eigenen Arbeitsplatz auch dadurch gefährden, dass ich der KI trotzdem die Prozesse vorgebe?
Wenn ich der KI die Prozesse vorgebe, dann passiert erstmal Folgendes. Es ist ein zweistufiger Prozess. Ich entwickle eine neue Fähigkeit, Prozesse in die Automatisierung zu bringen. Und diese Fähigkeit hat erstmal zur Folge, zum einen, dass ich hier einer Tätigkeit nachgehe, die nicht jeder kann, noch nicht jeder kann. Ja? Und die verschafft mir Anerkennung zu Hause. Ja? Nicht nur beruflich, auch bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Ja? Ich sage, also wir beobachten es häufig, wie glücklich die Leute dann ihre ersten automatisierten Prozesse filmen und das nach Hause schicken und sagen, ey, guck mal, Schatz, das habe ich gemacht.
Hat
Ja?
das was mit Wirksamkeit zu tun? Ich werde selber wirksam. Ich erkenne selber, dass ich das machen kann.
Exakt, richtig. Ich stelle plötzlich fest, dass ich das machen kann, dass ich jetzt auch verstehe, wie dieser Prozess durchgeführt wird. Ich fange an, Prozesse ganz anders wahrzunehmen und damit dann eben auch dem Unternehmen gegenüber auch nochmal eine ganz andere Sicht auf das Unternehmen zu entwickeln. Und jetzt ist dieser Wert, den ich aufgebaut habe über diese Fähigkeit, das ist ja eine Fähigkeit, für die interessiert sich jedes Unternehmen auf der ganzen Welt. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr die Frage stellen, ja, und was ist jetzt, wenn das Unternehmen nicht mehr möchte, dass ich nächste Woche hier irgendwas mache? Naja, da gibt es ja inzwischen 10 andere Unternehmen, die gern hätten, dass ich das dann bei ihnen mache. Und wenn ich Lust habe, das an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Stadt auszuüben, werde ich mit Sicherheit auch ein Unternehmen finden, das das toll findet. Darin liegt aber die Erfordernis, dass ich auch ohne Programmierkenntnis und ohne Entwickler-Know-how in der Lage bin, das zuverlässig zu bedienen, ja, und durch diese Tätigkeit Mehrwert zu schaffen, Mehrwert zu
Das
generieren.
ist ja für euch eine ganz wichtige, auch eine ganz wichtige Differenzierung am Markt. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, bei euch Anzahl Mitarbeiter, die nicht aus dem IT-Bereich kommen,
Ja, richtig, genau. Wir
sag
sind
mal was dazu verhältnismäßig. Also wie viel Prozent deiner Mitarbeiter sind aus dem IT-Bereich, sind Programmierer und wie viel nicht?
Also derzeit ungefähr ein Drittel, ja,
Ein Drittel sind Programmierer.
sind genau nur ein Drittel. Ja, und die Leute, die jetzt unserem Team, ja, die neue Teile unseres Teams werden, die kommen aus ganz anderen Bereichen. Also wir suchen auch gar nicht explizit nur die Entwickler. Also wir haben natürlich auch bezogen auf das Entwicklungsteam eine Größenvorstellung, wie wir das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren skalieren wollen, auf welche Zielgröße wir das bringen wollen. Und das Entwicklerteam wird ein verschwindend kleiner Anteil prozentual gesehen vom Gesamtteam ausmachen. Denn wir brauchen viel mehr Menschen, die eben nicht aus der IT kommen und die deswegen authentisch transportieren, anderen Menschen beizubringen, wie mit einer
Interessanter
KI-Lösung, wie
Ansatz.
immer dann eben Prozesse automatisiert werden können und die eben anfangen, mehr Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Ja.
Ja, ist interessant. Aber nochmal vielleicht die Frage abschließend. Wie könnt ihr verhindern, dass eine Firma, wenn sie jetzt, sage ich mal, Emma dazu nimmt als Arbeitsplatz, dass ein Mitarbeiter sich keine Sorgen machen muss? Könnt ihr garantieren, dass ich mir als Mitarbeiter keine Sorgen machen muss, wenn Emma kommt, dass sie irgendwann meinen Job übernimmt?
Das ist
Gemeine
immer
Frage.
schwierig, so eine pauschale
Garantien,
Frage pauschal zu beantworten.
Dann sagt mir mal was von euren Erfahrungen.
Ja, unsere Erfahrung ist die, dass der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt tatsächlich immer mehr zunimmt. Gerade hier in Deutschland befinden wir uns jetzt in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Ja, und wir haben auch in den Behörden die Situation, dass viele, viele Bereiche gar nicht mehr nachbesetzt werden können. Wir finden die Leute einfach nicht. Und es ist egal, ob das eine Behörde ist, ob das eine Bank ist, ob das eine Steuerkanzlei ist. Also wenn ich jetzt hier eine Steuerkanzlei aus Oberberbach bin, dann finde ich einfach keine Steuerfachgehilfen, die gewillt sind, zu mir nach Oberberbach zu kommen. Weil wenn es da noch Steuerfachgehilfen gibt, dann sagen die, ich wäre gern bei einer größeren Kanzlei in Darmstadt oder hey, nee, da ist auch noch Frankfurt
Großstadt
in der
suchen,
Nähe. Ja? So, was mache ich denn jetzt?
attraktiver.
Genau, was mache ich denn jetzt als Steuerkanzlei in Oberberbach? Ja,
Ja, ich kriege keinen. Ich
genau,
bin
ich
nicht
bin.
attraktiv genug.
Exakt, ja.
Und jetzt hatte ich auch bei euch verstanden, ist total nachvollziehbar, dass ihr sagt, die Zeit, die jemand nicht für langweilige, wiederholende, sehr eintönige Arbeit am Rechner verbringt, sollte er dann wofür nutzen oder er oder sie?
In den Dialog zu gehen mit den Menschen. Denn nehmen wir mal das Beispiel weiterhin Steuerkanzlei. Wenn ich jetzt nicht mehr der Mensch bin, der Rechnungsdaten auslesen muss, um sie in mein DATEV-System einzugeben oder andere Konfigurationen da vorzunehmen, um dann den Jahresabschluss zu erstellen, sondern ich lasse das die KI machen, ja, dann kann ich mich voll und ganz dem Tagesrhythmus verschreiben, nur noch mit anderen Menschen zu sprechen. Ich kann meine Mandanten erstmals vollumfänglich beraten. Ich kann lesen, ich kann schauen, welche neuen gesetzlichen Regelungen gibt es und ich kann dieses neu aufgebaute Wissen dazu verwenden, meine Beratungsqualität zu erhöhen und den ganzen Tag ganz intensiv in den zwischenmenschlichen Kontakt zu gehen und wirklich das zu tun, was ich eigentlich als Steuerkanzlei machen sollte, nämlich beraten.
Also wäre
Ja.
das wieder Stärkenorientierung.
Richtig,
Die,
exakt.
also die KI macht die Stärke, die sie kann, nämlich monotone, sehr klar differenzierte Prozesse wirklich autonom abzuarbeiten, automatisiert. Und wir konzentrieren uns dann auf das Zwischenmenschliche, wo wir eben gesagt haben, dass das ein Riesenbereich ist für die Menschen.
Richtig. Und das kann ich auf jeden Bereich übertragen. Also wir stellen ja selber schon fest, dass wenn wir mal zu einem Arzt gehen, ja, dass der nicht mehr viel Zeit hat, sich mit uns auseinanderzusetzen. Also da sind 5 Minuten schon viel. Ja.
Absolut.
Und ein Großteil der Zeit, die sich in diesem Prozess abspielt, ist meiner Datenaufnahme gewidmet. Ja, da muss irgendjemand muss meine Daten erfassen. Er muss schauen, wie ist denn die bisherige Anamnese gewesen oder ist der Herr Wilczynska jetzt zum ersten Mal bei uns in der Praxis und. Ja, es ist ein Datenabgleich. Am Ende muss noch ein Arztbrief erstellt werden. Und ein Arztbrief ist ja auch nichts anderes als auf Basis von Keyworten, ja, Textbausteine aus bestimmten rechtssicheren Systemen zu extrahieren, um damit dann den Gesamtärztebrief zu erstellen. So, und wenn ich jetzt als Arzt aber die Möglichkeit bekomme, mich in der kompletten Zeit dem zu widmen, was ich eigentlich machen soll, nämlich mit den Menschen zu reden, zu gucken, wo drückt denn da der Schuh und was kann ich für ihn tun? Und ich habe auch noch mehr Zeit, um mich selber persönlich fortzubilden. Ja, weil nur wenn ich mich persönlich à jour halte, habe ich auch die Möglichkeit, als Arzt hier in die bestmögliche Beratung zu gelangen. Ja, und das sind Dinge, die wir im Zuge der Geschwindigkeit unserer heutigen Zeit, die da immer mehr auf der Strecke bleiben. Ja. Du hast mir hier ganz tolle Bücher mitgebracht und ich schäme mich ja schon fast, dass ich kaum noch Zeit finde, Bücher zu lesen, die mich einfach nur interessieren und die nicht fachbezogen sind. Ja. Ich befinde mich auch in so einem Geschwindigkeitssog, das macht auch mit mir was, dass ich eigentlich nur noch Bücher zum Thema KI lese, zusehen muss, dass alles, was im Bereich KI da draußen so in der Entwicklung passiert, dass ich mich da auf dem Laufenden halte, um auch noch, ich sage jetzt mal, in meiner Position als CEO der Bianco OTT Robotics GmbH in der Lage zu sein, das Unternehmen zielführend zu beraten und in die richtige Richtung zu bringen. Ja? So, und Da bleiben Dinge, mich in jungen Jahren auseinandergesetzt habe, die kommen da auch oft zu kurz. Ja? Und wenn ich jetzt aber wirklich schaffe, alle Dinge, die ich von der Maschine erledigen lassen kann, auch durch die Maschine zu erledigen. Also ich treffe die Entscheidung darüber, was die Maschine für mich machen soll. Beschäftige ich mich den ganzen Tag über dann auch wirklich nur noch mit Dingen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Weil ich gesagt habe, das ist der Schwerpunkt, den ich gesetzt habe.
Schön.
Auf den ich mich jetzt konzentriere. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Michael, du hast doch da aber als Geschäftsführer deines Unternehmens auch einen Freiheitsgrad. Du kannst überlegen, was du machst. Ich kann diesen Freiheitsgrad auch jedem in unserem Team ermöglichen. Und genauso können andere Unternehmen diese Freiheitsgrade auch wieder ihren Teams ermöglichen, wenn eben die Entscheidung darüber getroffen wird, Abläufe in die Automatisierung durch KI zu bringen und die Menschen eben wieder in den Prozess einzubeziehen, ihre menschlichen Stärken zur Geltung zu bringen und über die aktive Entscheidung, was möchte ich denn jetzt als nächstes machen, ja, das Unternehmen zielführend zu beeinflussen. Und daher kommt auch so ein bisschen unser Slogan, der erst kürzlich jetzt immer stärker wahrgenommen wird. Du steuerst, KI dient, denn genau so muss es sein. Der Mensch muss im Driver Seat bleiben. Ja, also er sollte den gar nicht verlassen, er soll da drin bleiben. Und wenn er da nicht schon drin sitzt, dann muss er da reingesetzt werden, dann sollte er da reingesetzt werden, weil das ist es, was ihm auch eine entsprechende Wertschätzung dann vermittelt. Ja. Der Mensch im Driver Seat und die KI, die ihm dient, nicht umgekehrt. Also wir sagen bei uns im Team immer, wir entwickeln Iron Man. Ja. Iron Man ist, kennt man vielleicht von Disney, eine KI, die sich schützend um den Menschen legt, um ihn in seinem Wirken zu verstärken, ja, und ihm damit dann eben auch ermöglicht, gegen böse KI aufzutreten oder böse Bedrohungen aufzutreten und diese abzuwehren, wie zum Beispiel dem Terminator, so als Gegenspieler zum Iron Man. Ja,
ist ja ein schönes Bild, was man auch auf die gesamte Gesellschaft übertragen könnte. Ne?
Genau.
Im Sinne, dass das, wenn wir das hinbekommen, dass die KI uns dient, dann glaube ich, sind wir sehr, sehr weit.
Ja.
Was sind denn drei Werte noch zum Abschluss? Drei Werte, die dich als Menschen eigentlich ausmachen? Weil ich habe so verschiedene Sachen rausgehört. Du bist ja unheimlicher Menschenfreund, oder? Kann man das so sagen?
Ja, würde ich sagen. Also ich liebe den Menschen. Menschen haben mich schon immer fasziniert. Menschen haben mich motiviert. Menschen haben Vorbilder für mich dargestellt. Und diese Vorbilder haben es mir ermöglicht. Und es waren auch oft Menschen, mit denen ich noch nicht mal irgendwie persönlich in Kontakt getreten bin, sondern Bücher von Menschen, die ich einfach gelesen habe, die mich inspiriert haben, die mich motiviert haben. Podcasts, die ich höre, ja, so wie dein Podcast, Mission Mensch, möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, ist, dass der wirklich sensationell großartig ist und
Danke.
wert, noch von viel mehr Menschen gehört und wahrgenommen zu werden, weil er einfach sehr schöne Berührungspunkte schafft zwischen ja, prozessualem Denken, zwischen technologischen Entwicklungen, aber dem, was immer im Mittelpunkt stehen sollte, nämlich der Mensch. Ja. Also ja, ich würde mich als sehr großen Menschenfreund bezeichnen. Ich hoffe aber auch, dass es mein Weltbild, dass das auf die meisten Menschen zutrifft, ja. Dass in jeder gesunden Persönlichkeit Menschenfreund verankert ist. Ja, deswegen glaube ich, dass ich damit nichts Besonderes bin. Also das
Lass es mal stehen. Was
ja.
sind noch weitere Werte, die dich ausmachen als Mensch?
Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Ja,
Okay.
ich bin ja in meiner Jugend durch ein Umfeld geprägt worden, das jetzt nicht so berechenbar war und nicht so zuverlässig und manchmal auch nicht so freundlich. Aber das will ich jetzt gar nicht
Ist ein
weiter.
eigener
Das
Podcast.
ist ein eigener Podcast. Wenn sich dazu irgendjemand mal die Muße nehmen will, das irgendwie nachzuverfolgen, was mich so ein bisschen dahin getrieben hat, wo ich mich befinde. Ich habe in der Vergangenheit, hatte ich auch gedacht, dass es so ein bisschen meine Aufgabe wäre oder für mich eine persönliche Aufgabe, Bildung voranzutreiben im Sinne von, also jetzt mal auch über die KI hinaus, Schulungsorganisation, ja, einfach Menschenentwicklung. Ich habe in den, jetzt muss ich doch die Brücke zu diesem schwierigeren Umfeld schaffen. Ich habe da in dieser Zeit auch Menschen kennengelernt, die durch ihre Aktivitäten einfach auch Kids von der Straße geholt haben, da eine Motivation reingebracht haben und ihnen einen Antrieb verliehen haben, die es ihnen ermöglicht haben, aus den bisherigen Umständen komplett auszubrechen. Ja? Und habe gesehen, dass es Menschen gibt, die das mit so einer großen Freude und mit so einem Enthusiasmus und einer Energie treiben und verfolgen, dass ich es eben als sehr unterstützenswert finde, diese Menschen dabei zu unterstützen, solchen Tätigkeiten nachzugehen. Ja. Und jetzt werde ich natürlich aber auch älter und stelle fest, dass es das die Bildung ein Bereich ist, in dem Handeln und auch stärkeres Handeln notwendig ist. Ja, der Aufbau von Bildung, auch in bildungsschwächeren Regionen. Aber auch gesundheitlich werde ich jetzt natürlich auch, je älter man wird, umso mehr bekommt man mit, dass Menschen erkranken und stellt sich dann die Frage, wie können wir denn Systeme entwickeln und auch KI-Systeme entwickeln, die hier auch noch einen Beitrag leisten, die Lebensqualität, unsere biologische Lebensqualität zu verbessern, zum Beispiel Krankheiten frühzeitiger zu erkennen, ja, Auswertung von Daten auf Basis von MRTs und solchen Geschichten durchzuführen, um in unterschiedlichen medizinischen Bereichen zu wirken. Ich glaube, dass das so eine Tendenz ist, die ich in meinem Leben wahrnehme, dass ich immer mehr dahin gehe, ohne jetzt dieses Thema die Bildung aufzubauen, in unserer Mission mit Emma digitale Bildung, ja, den Menschen eben zu ermöglichen, an der Digitalisierung teilzunehmen und das aktiv mitzugestalten. Das ist unser Beitrag zum Thema digitale Bildung und zur Beseitigung des Fachkräftemangels. Und da ist dann aber eben auch diese persönliche Tendenz, das darüber erworbene Wissen auch noch in eine Intensivierung zu bringen, in gezielte Einsatzfelder, auch im medizinischen Bereich. Aber das
Das
ist
ist so ein Warum, was so dahinter steht, dein persönliches Warum, zu sagen, das ist auch der Sinn in deiner Arbeit,
das
das, was du
ist
gerade beschrieben hast.
das ist das ist was, was mich immer weiter vorantreibt. Ja, ich möchte einfach auch Teil einer Gruppe von Menschen sein, die diesen Planeten halt besser verlässt, als sie ihn betreten hat. Ja,
Schön.
das und das halt eben auch mit einer positiven Vision unserer Zukunft. Ja, also nicht mit einem Weltuntergangsszenario oder sondern wirklich motiviert und voller Kraft und Energie, weil dieses Bild, das brauche ich vor Augen. Ja. Na klar sehe ich auch Dinge, die nicht schön laufen auf diesem Planeten, aber wenn ich mich mit denen nur auseinandersetze, dann verliere ich die Kraft und die Energie. Also unsere Kraft und unsere Energie, die schöpfen wir aus einer Motivation. Und wenn die positiv gefüttert wird, ja, dann ist das noch viel, viel stärker, als wenn mich eine negative Emotion dazu treibt, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen. Ja.
Hinzu Motivation anstelle von weg von, ne? Sehr
Genau,
schön.
richtig, ja.
Vielen Dank. Gibt es noch ein Lebensmotto, was du noch teilen möchtest, teilen kannst? Irgendwas, wo du sagst, das ist sowas, was dich sehr stark prägt, wonach du lebst? Gibt es irgendwas, wo du sagst?
Dinge nicht einfach nur zum wissenschaftlichen Selbstzweck zu betreiben, sondern immer mit der ganz, ganz starken Orientierung dahingehend Werte zu schaffen. Ja. Und etwas, was mich persönlich sehr geprägt hat und was ich versuche jeden Tag zu leben, ist, mir in einer ja, in einem Gespräch, in einer Konfrontation mit einer Situation oder sagen wir mal ganz allgemein in einer Situation, mir primär erstmal nicht die Frage zu stellen, wie kann ich denn meine eigenen Ziele hier erfüllen und befriedigen, sondern wie kann ich Werte für andere schaffen? Ich glaube aus diesen ganzen Büchern, ich habe erzählt, dass mich da viele großartige Menschen inspiriert haben, einige, über die ich nur lesen konnte, andere, die mich auch zum Teil in meinem Leben begleitet haben und immer noch begleiten, dass die alle eins gemeinsam hatten, nämlich in erster Linie immer mit dem Gedanken aufzutreten, wie kann ich Werte für andere schaffen? Es gibt in jedem Kulturkreis, gibt es in abgewandelter Form diese Aussage oder diese Metapher, alles, was du tust, kriegst du zehnfach zurück. Ja, das habe ich in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Sprichworten ausgefüllt gesehen. Und ich glaube, dass es dafür tatsächlich auch eine Physik gibt. Ja, es ist, wenn ich ein Mensch bin, der bereitwillig zu jedem Zeitpunkt, ja, bereitwillig andere Menschen unterstützt, dann werde ich als Mensch auch ganz anders wahrgenommen von meinem Umfeld. Und es geht nicht darum, dass ich von dem etwas zurückbekomme, der mir etwas Gutes getan hat oder dem ich jetzt etwas Gutes getan habe, von dem erwarte ich das überhaupt nicht. Aber wenn du ein Mensch bist, der bereitwillig andere unterstützt, dann hat das zunächst mal den Effekt, dass andere Menschen dich ganz anders wahrnehmen und auf einmal fangen Menschen an, dich zu unterstützen, von denen du gar nicht auf dem Schirm hattest, dass die dich wahrgenommen haben. Ja? Und das macht dann was mit dir. Also kriegst dann im wahrsten Sinne, ob das jetzt der Faktor 1 zu 10, 1 zu 7 oder 1 zu 3 oder irgendwas ist, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber
Aber es
es
ist eine Form von Resonanz.
ist eine Form von Resonanz, die wir erzeugen. Ja? Deswegen ist meine Empfehlung, überlegt euch immer, wie ihr Werte, und das ist auch eine Motivation, die ich auch an meine eigenen Kinder und auch an Jugendliche und junge Menschen gerne weitergeben möchte. Überlegt euch in erster Linie immer, wie könnt ihr Vorteile und Werte für andere schaffen, und schaut einfach mal, was passiert. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass eure eigenen Belange dann ganz automatisch auch in Erfüllung geraten, und zwar in jeder Hinsicht und in einer Größenordnung, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man das ganz offen betreibt.
Schön, schönes Wort zum Ende. Ja, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir hier bei euch in der Firmenzentrale.
Vielen lieben Dank, Nico.
Und ich wünsche dir, dass du da deinen Weg so weitergehst. Hört sich nach einer tollen Vision an und einer tollen Richtung. Und ja, lassen wir uns beide mal überraschen, wo das Ganze hingeht. Und ganz herzlichen Dank, lieber Michael.
Vielen lieben Dank, Nico. Und wie gesagt, tu mir und vielen anderen Menschen den Gefallen und führe deine Mission Mensch fort, denn die ist einfach großartig. Die ist notwendig. Ja, die wird immer notwendiger. Und weil die Vielzahl von Informationen, mit denen wir konfrontiert werden und die Möglichkeiten, die daraus resultieren, manchmal auch es ein bisschen schwer machen, eine Orientierung zu finden. Und ich finde, dass du mit deiner Arbeit eine ganz, ganz schöne Orientierung, eine wertvolle, sinnstiftende Orientierung für ganz viele Menschen, sowohl die, die bereits einen Sinn in ihrem Leben sehen, als auch die, die vielleicht noch auf der Suche sind, stiftest, und auch die Art und Weise der Auseinandersetzung mit den Themen über so viele Ebenen erfolgt, dass sie tatsächlich auch so ein Persönlichkeitstraining mit einem durchführt.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. Wenn du mich kontaktieren möchtest, erreichst du mich unter info@nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de.